Amen.
Ja, schön, vielen, vielen Dank. Das ist echt lieb, dass wir hier sein können. Wir haben momentan keinen Gottesdienst, von daher ist es auch echt schön, mit euch zusammen zu sein. Ich würde mich mal gerne hinstellen, dann geht es mir besser und vielleicht euch. Genau, irgendwie stelle ich mir es ja so vor, also so eine neutestamentliche Gemeinde, das war, die hatten ja nicht so Kirchengebäude und auch keine Bürgerhäuser oder sowas, sondern irgendwie die war zu Hause und haben dort Gottesdienst gefeiert und haben so, Paulus hat dann gepredigt und so lange, bis sie eingepennt sind und einige sind.
Hey, ja, pass auf, das ist mein genau.
Nee, so lange wollte ich heute nicht machen, aber lass mich mal einsteigen, weil ich glaube, man kommt ja nicht drum herum, ein bisschen was über das zu sagen, was gerade in der Ukraine passiert. Und ich finde es richtig gut, dass wir gerade gebetet haben für Frieden. Ne? Ich habe heute früh gedacht, lass uns beten für Frieden und lass uns beten für Wunder, weil ich mit einigen Leuten auch in der Ukraine in Kontakt bin und so ein paar Sachen höre und merke, die Pastoren da haben eine Vision dafür, dass durch diesen Krieg Reich Gottes wächst, was völlig verrückt ist. Aber das ist mehr als Frieden in dieser Welt so. Ne? Lasst uns dafür beten. Lasst uns raushalten aus den ganzen Diskussionen, wer ist jetzt dran schuld. Ne? Wir haben gerade die Diskussion gehabt, bist du für Corona oder dagegen. Jetzt kommt ist nur das Thema gewechselt, das Problem ist das gleiche. Krieg ist immer Kacke, so, das ist das, was ich sage. Und es gibt noch einen dritten Gedanken, der mir heute früh sehr wichtig geworden ist. Der Fab und ich und noch ein paar Leute, wir haben 2014, als Corona angefangen, als die Flüchtlinge kamen, als die Flüchtlinge kamen, haben wir angefangen, Cross Culture zu gründen. Das war so ein Flüchtlingsprojekt und wir haben teilweise Gottesdienste mit bis zu 200 Leuten gefeiert. Total chaotisch, 7 verschiedene Sprachen und alles durcheinander. Und wir haben super viele Erfahrungen gemacht. Und dann war die Zeit irgendwie zu Ende. Und trotzdem haben wir immer irgendwie gesagt, wenn es wieder losgeht, dann sind wir wieder am Start. Weil wir haben ganz, ganz viel gelernt in dieser Zeit und wir haben das gelernt, vielleicht für Zeiten wie die jetzt kommen. Und mir ist wichtig, das zu sagen, ich lese in der Bibel, ich lese die Bergpredigt und am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, hey, wenn ihr jetzt zugehört habt und ihr habt das alles verstanden und ihr wisst das alles, dann reicht das nicht. Ihr seid immer noch dumm. Ne? Und Jesus sagt, ihr seid Dummköpfe. Und manchmal habe ich den Eindruck, unsere Gemeinden sitzen voller Dummköpfe im Sinne Jesu. Ne? Weil da steht drin, wenn ihr das alles verstanden habt, ihr wisst das alles, aber ihr geht jetzt nicht hin und macht das, ja, dann seid ihr dumm. Und Jakobus greift das auf in seinem Brief und sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Ne? Du kannst wissen so viel und glauben so viel du willst. Wenn du es nicht machst in der Praxis, hat es keinen Wert. Und dann sagt er, der echte Gottesdienst, das sind Witwen und Waisen zu helfen. Und vielleicht kann man auch sagen, Flüchtlinge. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn jetzt wieder so eine Flüchtlingswelle kommt, was ich nicht weiß, ob das passiert, ne? Aber wenn es passiert, dass wir als Christen irgendwie ein bisschen besser aufgestellt sind als beim letzten Mal. Wir wissen jetzt ganz viel, wir haben ganz viel gelernt, aber jetzt lass es uns einfach machen, wie immer das aussieht. Aber lass uns fromme religiöse Sachen canceln und dafür den Leuten helfen. Das finde ich gerade sehr wichtig. Das sind die beiden Dinge, die mir am Anfang wichtig sind und jetzt müsst ihr irgendwie so einen Switch hinkriegen in Gedanken, aber ich fange einfach mit einer Geschichte an und dann klappt das für alle. Es gibt eine Geschichte von amerikanischen Soldaten im Vietnamkrieg. Die sind in einem Lager gewesen, im Gefangenenlager gefangen gewesen. Und es gab dort drei Gruppen, wie Leute auf diese Gefangenensituation reagiert haben. Da war die erste Gruppe, die hatte voll die Hoffnung, voll diesen Idealismus. Die haben gesagt, morgen sind wir frei. Und jeden Tag haben sie gesagt, aber morgen sind wir frei, aber morgen werden wir befreit. Und mit jedem Tag, wo das nicht so gewesen ist, ist ihre Enttäuschung größer geworden und sie haben es nicht geschafft. Sind nicht da rausgekommen aus dem Lager, sind verzweifelt und umgekommen. Und dann gab es eine zweite Gruppe in dem Lager, das waren voll die Pessimisten. Die haben gesagt, wir kommen hier nie raus, nie. Die werden uns nie finden, die werden uns nie befreien, wir schaffen das nie. Und diese Gruppe hatte auch recht, weil sie haben es tatsächlich nicht geschafft. Und sie sind in dem Lager kaputt gegangen. Und dann gab es eine dritte Gruppe von Soldaten, die haben gesagt, hey, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir befreit werden. Aber es kann sein, dass es eine Weile dauert. Es kann sein, dass das nicht sofort passiert. Und das sind die Leute, die waren realistisch und trotzdem optimistisch. Und sie haben es geschafft, in ihren Gedanken realistisch und optimistisch zu bleiben. Die sind mit ihren Gedanken nicht abgedriftet in eine Träumerwelt und auch nicht in eine Verzweiflung, sondern die haben es geschafft, sich zu fokussieren und gesagt, wir werden hier rauskommen, aber wir werden die Zeit, die wir hier sind, auch aktiv gestalten. Und ich glaube, dass diese Haltung eine gute Haltung ist, mit der man gedanklich in Krisen umgehen kann. Wie kannst du mit deinem Leben umgehen in Krisen? Wie kannst du Krisen in deinem Leben meistern? Wie kannst du dich selber leiten durch Krisen durch? Das ist so ein wichtiges Thema. Wir erwarten immer das andere und sagen, was wir machen sollen. Und wir haben selber den Kopf ausgeschaltet und unser Denken. Aber wie kannst du dich selber in Krisen leiten? Und ich glaube, natürlich blöd, wer es vor Corona gekonnt hat, der ist wahrscheinlich besser durch Corona gekommen. Aber spätestens jetzt, wenn die nächste Krise kommt, ist das ein ganz, ganz spannendes Thema, zu fragen, wie kann ich mich selber durch Krisen leiten?
Ja.
Und ich möchte heute über ein Thema reden, weil ich glaube, dass das nicht darin anfängt, bei dem, was wir machen, sondern es fängt an bei dem, was wir denken. Und für die Bibel ist unser Denken ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich möchte heute über das Thema reden, wie gehen wir mit unseren Gedanken um? Wie denken wir? Wie können wir unser Denken leiten? Und jetzt bist du so sensibel, dass jedes Mal, wenn du Bibel liest, wirst du sagen, ach guck, hier steht das ja auch. Ach, hier steht das ja auch nochmal. Und da steht das nochmal. Und es steht so oft in der Bibel, dass Jesus und dass Paulus über unsere Gedanken reden, über unser Denken reden. Und wir ignorieren das aber so oft. Und ich glaube, es ist so wichtig zu lernen, wie können wir mit unseren Gedanken umgehen. Weil es gibt einen Kampf, der tobt in unserem Leben, in deinem Leben. Der tobt jeden Tag, 24/7. Jeden Tag ist dieser Kampf. Und es ist der Kampf um deine Gedanken. Der Kampf beginnt nicht da, wo es um deine Taten geht, sondern der Kampf beginnt da, wo es um deine Gedanken geht. Das ist so ein wichtiger Kampf. Und oft ist uns das nicht bewusst. Ne? Und deswegen finden wir es aber schlimm, wenn wir diesen Kampf verlieren. Nicht so schlimm, dann bin ich mit meinen Gedanken halt mal woanders. Dann bin ich mit meinen Gedanken halt mal weg. Ist ja nicht so schlimm. Aber wir merken, irgendwann merken wir, der Kampf ist ja in unseren Gedanken.
Ja.
Weil alles entsteht in unseren Gedanken. Jede Tat werden wir vorher denken. Jede Charaktereigenschaft, die wir entwickeln, werden wir vorher denken. Alles entsteht in unseren Gedanken. Also das, was deine Gedanken bestimmt, das bestimmt letztlich dich, das bestimmt dein Handeln. Jede Veränderung in deinem Leben beginnt in deinen Gedanken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mal drüber nachdenken, wie können wir lernen, unsere Gedanken zu schützen, ja, unsere Gedanken zu stärken und unsere Gedanken zu erneuern. Wie können wir das lernen, in unseren Gedanken den Fokus zu behalten? Wie können wir das lernen, unsere Gedanken zu leiten? Und wie können wir das lernen, diesen Kampf um unsere Gedanken immer wieder zu gewinnen? Wir werden immer wieder verlieren gegen unsere Gedanken, die werden immer wieder in eine Richtung gehen und Sachen denken, wo wir dann denken, das ist ja doof, dass ich das gedacht habe. Aber wir können lernen, unsere Gedanken zu fokussieren und zu leiten und durch unsere Gedanken Dinge in unserem Leben in Bewegung zu bringen oder zu verändern und selber zu leiten. Das, was passiert, ist, dass wir von außen überflutet werden von Gedanken und von Meldungen und von Bildern und von Vorhersagen. Ich habe in letzter Zeit immer mehr Leute gehört, die gesagt haben, ich gucke mir das überhaupt nicht mehr an. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Dann hat man nicht so viele Bilder im Kopf und nicht so viele Gedanken. Und manchmal ist das auch gut so, Grenzen zu setzen. Aber trotzdem kommt immer noch genug in mich rein, um es irgendwie handeln zu müssen und irgendwie das leiten und kontrollieren zu müssen für mich. Und diese Dinge, die in mich reinkommen von außen, die prägen meine Gedanken. Und das war im letzten Jahr so. Und ich vermute, dass das in diesem Jahr nicht einfacher wird. Und deswegen glaube ich, eines der wichtigsten Kämpfe in deinem Leben ist der Kampf um deine Gedanken.
Ja.
Und ich hatte schon gesagt, die Bibel ist voll von solchen Versen. Und ich würde euch gerne mal ein paar Verse vorlesen von Paulus. Wenn ihr wollt, könnt ihr die mitlesen im 2. Korintherbrief. Übrigens, der 2. Korintherbrief, ich habe 2020 ein Jahr gehabt, das war nicht so schön und nicht so einfach gewesen. Ich habe in der Zeit den 2. Korintherbrief gelesen und der hat mich irgendwie über Wasser gehalten. Ich weiß nicht, wie es mir ginge, wenn ich den nicht gelesen hätte in der Zeit. Deswegen, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, dann lies den 2. Korintherbrief, versetzt dich in das, was Paulus erlebt und auch wie er damit umgeht. Das ist super spannend. Und Paulus redet im 2. Korinther in Kapitel 10 über Gedanken. Und wie er mit Gedanken umgeht, welche Macht Gedanken haben. Und ich will euch das einfach vorlesen und dann ein bisschen über diese Sachen nachdenken. Vielleicht auch zwischendrin mal ein bisschen was sagen in dem Text. Ab Vers 3, 2. Korinther 10, ab Vers 3. Und da schreibt Paulus, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie diese Welt kämpft. Das heißt, Paulus ist nicht jemand, der sagt, ey, wenn mich die Welt überfordert, dann ziehe ich mich zurück. Paulus ist sich dessen bewusst, dass er in der Welt lebt, die ihn prägt, die Einfluss auf ihn nimmt, der er sich aussetzen muss und wird und die er nicht komplett ausschalten kann und will. Und er sagt das als eine Tatsache. Er sagt, wir sind hier mittendrin. Ne? Wir kriegen das mit, wir leiden darunter, wir machen Sorgen, wir haben Ängste, all diese Sachen. Wir sind mittendrin, das ist nicht schlimm. Und dann sagt er, hey, Aber das Entscheidende ist, wir machen das anders als diese Welt. Wir sind mitten in dieser Welt, aber wir machen es anders als diese Welt. Und dann sagt er, das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen alle menschliche Hochmut nieder, die sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrscherische, und hier ist das Wort Denken, nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das ganze selbstherrscherische Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das heißt, du und ich, wir sind konfrontiert mit dieser Welt, mit den Gedanken, mit dem Denken, mit dem Bedenken, mit den Ängsten dieser Welt. Wir sind damit konfrontiert. Und in dieser Welt gibt es Festungen. Und Paulus nennt diese Festungen, und ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber er meint damit, dass jeder Mensch hat eine persönliche Haltung. Das sind Haltungen, Glaubensüberzeugungen, eine bestimmte Weltsicht, die jemand hat, ein bestimmter Lebensentwurf, bestimmte Gedankengebäude. Und so viele Menschen haben diese Festungen in ihrem Leben und sie sind abgehalten davon, Gott zu finden und Gott nachzufolgen, Gott näher kennenzulernen. Und wir sind mit diesen Gedankengebäuden, mit diesen Festungen konfrontiert. Und diese Festungen führen dazu, dass wir all das haben, dass wir Angst haben, dass wir unsicher sind, dass wir uns Sorgen machen, uns vielleicht zurückziehen aus dieser Welt oder versuchen irgendwie alles unter Kontrolle zu halten oder in Panik verfallen oder so ein Gefühl haben von Überforderung. Da sind so viele Festungen, Gedankengebäude in unserem Leben und in dieser Welt, die uns permanent irgendwie Angst machen oder uns bedrohen. Und dann sagt Paulus, aber wir sind diesen Dingen nicht kampflos ausgeliefert, sondern wir haben Waffen. Und wir haben, und die Waffe, die er nennt, sind unsere Gedanken. Und er sagt, wir nehmen unsere Gedanken gefangen, damit sie Christus gehorsam sind. Was ist die Antwort der Dinge, der Gedanken, der Bedenken, der Sorgen, der Ängste auf dieser Welt? Was ist unsere Antwort? Paulus sagt, wir nehmen unsere Gedanken gefangen, dass sie Christus gehorsam sind. Da gibt es Denken, das hält uns ab, Gott näher zu kommen. Und das zieht uns von Gott weg. Und und denken, was uns von Gott wegzieht. Und Paulus sagt, wir nehmen unsere Gedanken gefangen. Wir kontrollieren, wir leiten unsere Gedanken. Und wir ordnen unsere Gedanken immer wieder unter Christus. Das heißt, wir fragen immer wieder und sagen, das ist eigentlich ganz einfach, was Paulus sagt. Sagt Gott, was denkst du eigentlich dazu? Das ist so eine ganz einfache Frage. Da kommt was auf dich zu, was dich vielleicht überfordert. Und die einfache Frage kann sein, dass du sagst, Gott, was denkst du eigentlich dazu? Und die zweite Frage könnte sein, zu fragen, Gott, was soll ich eigentlich darüber denken? Wie soll ich das damit denken? Wir haben so schnell so eingefahrene Spuren, in denen wir denken und dann auch handeln und agieren und reagieren. Und diesen Moment, diesen Break reinzubringen und zu sagen, Gott, was denkst du eigentlich dazu? Gott, wie soll ich eigentlich darüber denken? Dieser Moment würde uns einen Raum schaffen, in dem Gott reden kann und in denen wir sagen können oder entscheiden können, sagen können, wir ordnen jetzt unsere Gedanken im Gehorsam Jesu unter und sagen, okay Jesus, wenn das deine Gedanken über diese Situation sind, dann möchte ich, dass das auch meine Gedanken über diese Situation sind. Ich möchte so denken, wie du denkst. Und die Frage ist, wie geht das? Wie kann ich meine Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi? Wie kann ich sie kontrollieren, anstatt dass sie mich verführen? Wie kann ich meine Gedanken führen? Was sind die Waffen, mit denen ich kämpfe, damit meine Gedanken bei mir bleiben und ich das denken kann, was Jesus denkt und was Jesus möchte, dass ich denke? Wie kann ich mich selber in eine gute Richtung führen? Wie kann ich meine Gedanken auch wieder einfangen, wenn sie irgendwie unterwegs sind und Dinge denken, die mich am Ende kaputt machen? Und ich möchte dir vier Dinge mitgeben für heute. Vier Dinge. Und vielleicht ist nur eins für dich relevant, vielleicht sind zwei für dich relevant. Mal gucken. Ich nehme euch mal mit rein in vier Dinge, wo ich glaube, so können wir unsere Gedanken leiten. Und das Erste, was ich dir sagen muss, ist, glaube nicht alles, was du denkst. Das ist das Erste. Glaube nicht alles, was du denkst. Und vielleicht sagst du jetzt, es sind doch meine Gedanken, die müssen doch stimmen. Weil die habe ich ja gehabt. Aber das stimmt nicht. Das sind deine Gedanken. Du hast die gehabt, die sind in dir entstanden. Aber die müssen nicht zwingend richtig sein. Glaube nicht alles, was du denkst. Wir machen das unreflektiert. Wir glauben das, was wir denken. Aber wir wissen nicht, ob das, was wir denken, wahr ist oder ob das Lüge ist. Nur weil du es denkst, muss das noch lange nicht stimmen. Das heißt, das eine ist, dass wir so konfrontiert sind mit Gedanken von außen, wo wir nicht wissen, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht, aber die beeinflussen unser Denken. Aber es kommt noch eine zweite Sache dazu. Die Bibel sagt, dass wir von Sünde beeinflusst sind. Und wir denken bei Sünde oft an unsere Taten. Das, was wir falsch machen, das ist Sünde. Dann denken wir vielleicht noch an unsere Haltungen und sagen, das, wie wir eine Sache bewerten oder beurteilen, das ist falsch. Da ist Sünde drin. Aber denk mal drüber nach, dass in deinem Denken, dass auch dein Denken mit Sünde gefüllt ist. Das heißt auch, dein Denken ist nicht frei. Dein Denken ist genauso von Sünde in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen. Und in dem Moment, wo Satan in den Garten Eden kommt, ins Paradies reinkommt, zu Adam und Eva, durchdringt die Sünde alles, auch das Denken der Menschen. Und Jesus nennt Satan später mal den Vater der Lüge. Das heißt, was Satan macht ist, er redet dir Gedanken ein, die in Wirklichkeit Lügen sind. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und weil er das macht, sind unsere Gedanken oft voller Lügen. Die sind bestimmt von Lügen. Wir denken Lügen über uns selber. Wir denken Dinge über uns selber, die stimmen eigentlich nicht. Die stimmen nicht. Jesus wird es anders denken. Jesus wird es auch anders sagen. Aber wir denken das so. Und deswegen ist das so für uns. Dann wird das zu einer Wahrheit für uns. Aber es gibt Dinge, die Gedanken über uns selber, die stimmen nicht. Das ist eine Lüge. Ich bin ungeliebt, ich bin nicht fähig genug, ich kann das nicht. Das sind Lügen, die haben irgendwann Leute gesagt, dann ist da unsere Gedankenbahn, hat sich darauf eingestellt, wir glauben das und dann gehen wir das. Wir denken, das ist richtig, das stimmt, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Wir denken auch Lügen über andere. Wir denken über andere Dinge, da haben wir Vorurteile, da haben wir irgendwie eine bestimmte Schublade, da packen wir die rein, dann denken wir das. Vielleicht weil andere das auch denken, aber es stimmt überhaupt nicht. Wir denken auch, Dinge sind nicht so schlimm. Aber in Wirklichkeit ist es schlimm. Jesus würde sagen, das ist schlimm, dass das so ist. Mach das nicht mehr. Aber wir denken, hey, ist doch nicht so schlimm. Und andere Dinge, da denken wir, das ist ganz, ganz schlimm. Und Jesus würde sagen, ist nicht schlimm. Ist okay, kann passieren. Aber wir denken anders, als Gott denkt. Und deswegen ist Lüge in unserem Denken. Und dann reden wir uns Dinge ein, die nicht stimmen. Dinge, die Gott nie gesagt hat. Oder wir reden uns Dinge ein, wo wir sagen, das hat uns Gott gesagt, aber das stimmt überhaupt nicht. Also glaube nicht alles, was du denkst. Das ist der erste Tipp. Glaube nicht alles, was du denkst. Stimmt das, was du gerade denkst? Stell dir doch mal die Frage. Und es ist immer die gleiche Frage. Gott, was denkst du eigentlich dazu? Und Gott, wie sollte ich denken? Okay, das ist der erste Gedanke. Glaube nicht alles, was du denkst. Der zweite Sache ist, halte deine Gedanken rein. Halte deine Gedanken rein. Genauso wie ich... wie soll ich das sagen? Wenn ich permanent Dinge esse, die sehr ungesund sind, dann mülle ich meinen Körper innerlich zu mit lauter, am Ende mit Gift. So, ich esse eine ganze Menge und das lagert sich irgendwie überall ab, in meinen Arterien und in meine Nieren, mein Leber. Und ich habe ganz viel Gift in mir. Und was einfach mit der Nahrung mit reinkommt. Und je ungesunder ich esse, je mehr Gift habe ich in meinem Körper. Ich mülle meinen Körper zu mit Dingen, die eigentlich meinem Körper nicht gut tun. Das ist mein Mund. Jetzt habe ich aber Augen und ich habe Ohren. Und ich kann genauso meine Gedanken, so wie ich meinen Körper mit Essen, mit giftigem Essen zumüllen kann, so kann ich meine Gedanken mit Bildern und mit Worten zumüllen, die am Ende meine Gedanken kaputt machen oder die sie einfach vermüllen. Und das Dumme ist, dass ich diesen Müll dann in meinem Leben wieder auslebe. Das heißt, das bleibt ja nicht einfach dabei. Da würde ich sagen, ist ja nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm. Weil meine Gedanken bestimmen am Ende das, was ich tue. Und wenn ich Müll in meinen Körper reinlasse, also in meine Gedanken, und meine Gedanken vermülle, dann werde ich am Ende auch Müll machen. Das ist relativ einfach. Ne? Aber du entscheidest ja, was du in dich aufnimmst. Und damit entscheidest du auch ein ganzes Stück, was du denkst und was du nicht denkst. Welche Gedanken, welche Infos, welche Bilder sind interessant, aber eigentlich völlig unnötig. Das braucht es eigentlich überhaupt nicht. Aber ich lasse es trotzdem in mich rein. Und dann merke ich irgendwann, wie sinnlos das ist, wie verunreinigt meine Gedanken sind, wie viel Müll da drin ist in meinen Gedanken. Und dann sage ich, hey, ist doch nur Unterhaltung. Ist doch nur ein Film. Ist doch nur ein Spiel. Sind doch nur Nachrichten. Und ich muss dir sagen, das ist es eben nicht. Sondern das verändert, diese Dinge verändern dein Denken. Die bestimmen deine Gedanken. Die ziehen deine Gedanken quasi von Gott weg. Die stehen zwischen dir und Gott. Und die Frage ist, was ist das gerade in deinem Leben? Was vermüllt gerade deine Gedanken? Was sind Dinge, wo du sagen müsstest, eigentlich dürfte das nicht mehr in mich rein, was meine Gedanken vermüllt? Und ich möchte dir gerne zwei Dinge zeigen, wie Paulus meint, dass ihr oder dass du mit diesen Dingen umgehen kannst. Und die stehen in einem sehr coolen Text in Philipper Kapitel 4. Philipper Kapitel 4, Verse 6 bis 8. Es sind drei Verse und zwei Tipps von Paulus, wie du mit deinen Gedanken oder mit dem Müll, der in deinen Gedanken drin ist, wie du damit umgehen kannst. Und er sagt auch, was passiert mit diesem Müll, was dieser Müll in dir macht, diese Dinge, dieses Gift, was das in dir macht. Und er sagt in Philipper 4, Vers 6 bis 8, lese ich euch mal vor. Macht euch um nichts Sorgen. Also was passiert? Diese Gedanken, die in dir nicht reinkommen, die führen zu Sorgen. Ja, und Paulus sagt, mach dir keine Sorgen. Und sagt Paulus, wie kannst du das denn befehlen? Das ist doch nur einfach so. Da sind schlimme Sachen in meinem Leben und da muss ich wieder Sorgen machen. Geht doch gar nicht anders. Und Paulus sagt, nee, du musst nicht. Du musst dir keine Sorgen machen. Mach dir keine Sorgen, sagt er. So, macht euch um nichts Sorgen. Und dann gibt er eine Alternative. Besser gesagt zwei Alternativen. Die würde ich euch gerne zeigen. Er sagt, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr, also stattdessen, in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann, wenn ihr das macht, wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Das ist der erste Tipp. Und merkt ihr das? Wir sind schon wieder bei den Gedanken. Ne? Wieder redet Paulus über unsere Gedanken. Also was hilft dir, keine Sorgen zu haben? Es hilft dir, mit Gott im Gespräch zu sein und diese Dinge Gott zu geben. Sag es Gott. Sag Gott, was du brauchst. Fürbitte bedeutet, zu Gott zu gehen, zu sagen, Gott, ich brauche das jetzt. Das ist wirklich wichtig, ich brauche das. Gebet bedeutet, mit Gott im Gespräch zu sein und im Austausch zu sein. Gott, was denkst du eigentlich darüber? Gott, wie sollte ich darüber denken? Und Dankbarkeit bedeutet, immer wieder Dinge zu finden, wo man sagt, Gott, hier hast du schon eingegriffen. Und weil du so eingegriffen hast, deswegen vertraue ich dir auch mit diesen Dingen. Das ist Gebet, diese drei Dinge. Fürbitte, Dank und mit Gott im Austausch sein. Und Paulus sagt, wenn du das machst, ne, dann wirst du deine Sorgen los und dann passiert noch was. Dann kommt ein Frieden in deine Gedanken rein. Du bekommst Frieden in deinen Gedanken. Einen Frieden, der höher ist als meine eigenen Gedanken. Der bestimmt plötzlich meine Gedanken. Die Situation um mich herum ist noch genau die gleiche. Ne? Der Krieg in der Ukraine ist nicht vorbei, Corona ist nicht überwältigt. Die Situation ist immer noch die gleiche. Persönliche Themen sind immer noch in meinem Leben. Aber die Frage ist, wie viel Frieden habe ich in meinen Gedanken, weil ich Dinge wirklich Gott gesagt habe und Gott abgegeben habe? Das ist der erste Tipp von Paulus, wie du mit dem Müll in deinen Gedanken umgehen kannst. Gib es Gott. Sag es Gott. Und dann kommt noch eine zweite Sache, die er sagt, in Vers 8. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken, euer Denken ganz auf die Dinge aus, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und was zu Recht gelobt wird. Eigentlich müsstest du den Vers nochmal in Ruhe dann lesen und dich fragen, was sind die Dinge, die wahr sind? Was sind die Dinge, die gerecht sind? Was sind die Dinge, die lohnenswert sind? Was sind die Dinge, die achtsam sind? Was sind die guten Dinge? Und wie kann ich, also Fokus ist der zweite Tipp, den Paulus gibt. Paulus sagt Fokus. Fokussiere deine Gedanken auf die guten Dinge, auf die richtigen Dinge, auf die wahren Dinge, auf die reinen Dinge, in deinem Denken. Hör auf, Dinge zu denken, die unrein sind. Hör auf, Dinge zu denken, die unwahr sind. Hör auf, Dinge zu denken, die nicht von Gott sind. Hör auf mit diesen Dingen und fokussiere dich auf das, was wahr ist, was rein ist. Nimm dir gern nochmal diese Worte einzeln vor und überleg, was bedeuten diese einzelnen Worte? Achtenswert, gerecht, rein, unanstößig, allgemeine Zustimmung, vorbildlich, zu Recht gelobt. Das sind die Dinge, die du denken sollst. Und Paulus sagt also zwei Sachen. Bete und fokussiere dich in deinen Gedanken nicht auf den Müll, sondern auf das, was positiv und gut ist. Und die Frage daraus aus dieser zweiten Sache ist, mit was beschäftigst du dich? Was füllt deine Gedanken? Worauf richtest du deinen Blick? Und wenn du deinen Blick auf Dinge richtest, die unrein sind, die kaputt sind, die unwahr sind, dann ist es kein Wunder, dass du Angst hast, dass du dir Sorgen machst, dass du verzweifelt bist, unsicher, resigniert. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, die ist voller Negativmeldungen. Und nicht alle negativ, manche sind noch negativer, als sie wirklich sind. Das ist dann Fake. Aber manche Leute scheinen sich daran noch zu belustigen, dass andere Leute noch mehr Angst haben, als sie eh schon haben. Und die Frage ist, worauf guckst du? Was fokussierst du dich? Auf was richtest du deine Gedanken? Und wir haben heute früh als Familie zusammengesessen noch und ich habe den Kids Lukas 21 vorgelesen. Das ist, Jesus kriegt eine Frage gestellt von den Jüngern und sagt, hey, wann, also er, die gucken auf diesen schönen, tollen Tempel, ne? Und es muss ein riesig schöner Anblick gewesen sein, da, wenn man von Ölberg auf diesen Tempel guckt. Und die sagen Jesus, ey, guck mal, das ist das krasseste Bauwerk, was es überhaupt gibt. Und Jesus sagt, ja, demnächst ist alles kaputt. Voll der Schock, ne? So, und die fragen im Schock und sagen, Fokus auf das Negative. Wann wird das passieren und woher wissen wir das? Und Jesus gibt ihnen ein paar Tipps und die sind wirklich nicht sehr hoffnungsvoll. Aber am Ende sagt er, hey, der Fokus ist nicht, wann passiert das, nicht, was muss noch alles passieren, sondern der Fokus ist, am Ende werde ich wiederkommen. Am Ende steht nicht Putin, am Ende steht nicht Biden, am Ende steht nicht wer auch immer. Am Ende sagt Jesus, der Fokus ist darauf, ich werde wiederkommen. Und er sagt, hey, habt Mut, denn das ist der letzte Vers, den wir heute gelesen haben. Habt Mut, denn eure Erlösung ist nah. Und ich frage mich, wie liest du die Bibel? Mit welcher Perspektive? Ich lese die Bibel mit dieser Perspektive. Hab Mut, denn die Erlösung ist nah. Und in dieser Situation, wo Leute sagen, jetzt ist Endzeit. Jesus hat übrigens in dieser Situation gesagt, hey, wenn Kriege kommen und Kämpfe, dann sollt ihr wissen, das ist noch nicht das Ende. Die haben ihn gefragt, wann kommst du wieder? Und er hat die Frage einfach nicht beantwortet. Und ich glaube, wir haben kein Recht, sie zu beantworten. Aber der Punkt ist der, dass Jesus am Ende sagt, hab Mut, denn deine Erlösung ist nah. Und die Frage ist, worauf fokussiere ich? Ich meine, denke, wie lese ich die Bibel? Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache ist, lerne nie aus. Könnt ihr noch oder sind die zwei Sachen schon zu viel? Okay, dritte Sache. Lerne nie aus. Lerne nie aus. Hör nie auf zu lernen. Warum sage ich das? Ich glaube, also wir sagen ja, wir sind die Jünger von Jesus. Ne? Und wir sagen oft, wir nehmen oft das Wort, wir sind Nachfolger, aber wirklich heißt dieses Wort eigentlich Schüler. Wir sind die Schüler von Jesus. Und Jesus kommt zu uns und sagt, lernt von mir. Lernt von mir. Und das ein Leben lang. Und ich glaube, ich ahne, dass ich, wenn Jesus lernen meint, dann meint er nicht Wissen anhäufen, sondern dann meint er Lebensveränderung. Ja. Das heißt, sei ein lebenslang Lernender, heißt, wachse ein Leben lang in deinem Wissen, in deinem Verständnis, aber auch in deiner Weisheit. Und auch Weisheit ist nicht nur etwas zu wissen, sondern Weisheit ist, also Lebensweisheit, das zu leben, was ich weiß. Und Jesus sagt, hör nie auf damit. Wir hören irgendwann auf, zu lernen und wir hören damit auf, uns persönlich zu verändern. Nicht nur als Einzelner, auch als Kirche. Wir haben irgendwann den Eindruck, und ihr seid ganz jung als Kirche auch noch, aber irgendwann kommt der Moment und die Gefahr, dass ihr sagt, wir wissen jetzt, wie es läuft, wir machen das alles richtig, wir machen das einfach immer so, wie wir es immer gemacht haben, und das ist einfach vom Ende. Wenn man nicht mehr bereit ist zu lernen, ist man nicht mehr bereit, sich zu verändern. Wenn man nicht mehr bereit ist zu verändern, dann geht man langsam, dann geht es langsam bergab. Und deswegen sagt, glaube ich, dass es wichtig ist für Gedanken. Und Jesus sagt, das hört nie auf zu lernen. Lerne, und das ist das Erste, lerne von anderen Menschen. Von wem lernst du? Wer ist dir ein Stück voraus an Wissen, an Weisheit? Und von wem kannst du lernen? Und wenn du jemanden hast, von dem du lernen kannst, dann texte dir nicht die ganze Zeit zu, sondern stell Fragen und dann hör zu. Und dann stell eine Frage und dann hör zu. Man lernt, indem man Fragen stellt und zuhört. Wenn du Leute hast, und ich bin so dankbar, ich habe letztens vorher so viele weise Leute in meinem Leben gehabt, die ich anrufen konnte und ich stelle ihnen Fragen und ich höre zu. Und ich stelle Fragen und ich höre zu. Und ich merke, wie das mein Leben verändert, von dieser Weisheit dieser Leute zu profitieren. Wer darf dir ins Leben reden? Wem gibst du die Erlaubnis, auch mal Fragen zu stellen, die kacke sind, die wehtun, wo du wieder einen wunden Punkt erwischt. Aber ey, jemand muss die Frage mal stellen. Bist du bereit dazu? Das ist Demut. Demut ist es zu sagen, okay, ich nehme nicht an, dass ich alle Weisheit habe, sondern ich bin bereit, von Leuten zu lernen, die mir voraus sind. Und die können älter sein als du, die können jünger sein als du. Und die können gebildeter sein als du, die können ungebildeter sein als du. Das können sogar deine Kritiker sein, die dir schmerzhaft wehtun. Und trotzdem liegt in dieser Kritik ein Stück Wahrheit drin. Und die Frage ist, kannst du das sehen? Bist du bereit, das zu sehen? Nicht alles, wofür dich Leute kritisieren, ist wahr. Aber in jeder Kritik, glaube ich, ist ein Stück Wahrheit drin. Kannst du das rausfinden? Und ich habe für mich irgendwann gesagt, hey, mein Leben ist zu kurz, um alle Erfahrungen und Fehler selber zu machen. Außerdem tut das ganz schön weh, wenn man das alles selber macht. Ich würde einige Fehler würde ich gerne anderen geben, dass sie die machen und ich kann von denen lernen. Ich habe jetzt gelesen von einer Firma übrigens in Amerika, die hat Startup-Unternehmen. Leute sind zu ihnen gekommen, weil die helfen Startups finanziell. Also die investieren eine ganze Menge Geld in diese Startups. Und die lassen sich vorher einen Lebenslauf geben. Und eine Frage in diesem Lebenslauf ist, wo bist du schon gescheitert? Aber wenn die Leute hinschreiben, ich bin noch nirgends gescheitert, dann nehmen sie die nicht. Die nehmen nur Leute, die gescheitert sind, weil die sagen, wir sind doch nicht doof. Wir bezahlen doch nicht deine Fehler. Wir warten, dass andere deine Fehler bezahlen. Und wenn du die gemacht hast und du hast daraus gelernt, dann investieren wir in dich, weil wir glauben, dass du eine größere Chance hast, dass es klappt. Und ich denke, wir müssen so denken. Wir müssen denken, dass Fehler ein riesiges Potenzial sind im Leben von Menschen. Und wir sollten mehr fragen, welche Fehler hast du im Leben schon gemacht und was hast du daraus gelernt? Also wie kannst du von anderen Menschen lernen? Geht es dir immer nur darum, deinen Standpunkt zu verteidigen, Recht zu haben, die anderen lächerlich zu machen, mich durchzusetzen, den anderen irgendwie die Schuld zuzurechnen? Oder kannst du auch bereit sein, von denen zu lernen, vielleicht sogar von denen, die dich kritisieren? Und das ist eine andere Einstellung, ne? Weil ich habe gerade das aufgezählt, wir sind in der Zeit, wo wir genauso agieren. Wir rechtfertigen uns, wir weisen dem anderen die Schuld zu. Es ist schon lange egal, was wahr ist und was falsch ist. Es geht nicht mehr um Liebe. Das ist irgendwie so die hässliche Fratze unserer Zeit. Aber eigentlich wäre es doch viel besser, wir würden voneinander lernen und einander zuhören. Das würde mir helfen und mich verändern in meinem Denken und vielleicht auch den anderen. Die zweite Sache, wie du lernen kannst, ist lesen. Ich liebe lesen. Ich lese, habe viel zu wenig Zeit zum Lesen. Ich kann den ganzen Tag lesen, aber lies Bücher, die deinen Glauben und dein Herz stärken. Nimm dir Zeit und lies Bücher, die dein Herz stärken, die deinen Glauben stärken. Lies Bücher von Menschen. Ich lese jedes Jahr eine Biografie. Lies Bücher von Menschen, die Glauben gelebt haben bis ans Ende. Ich bin jetzt ganz weit zurückgegangen. Ich habe eine Biografie gelesen über Antonius. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. War einer der Wüstenväter. Das heißt, an den Anfängen des Mönchtums und von Klöstern hat er da in der Wüste gelebt. Und mich hat das fasziniert, wie dieser Mann Glauben gelebt hat. Und ich habe super viel von dem gelernt. Ich habe das Buch quasi, weiß nicht, an 2-3 Tagen durchgelesen. Aber lies Bücher. Guck mal, lies mal Luther, lies mal eine Biografie von Bonhoeffer. Es gibt richtig gute Bücher. Die sind dann eben so dick, ne? Aber lies und lerne von Menschen, die vor dir gelebt haben und die Glauben gelebt haben. Warum ist das so wichtig? Ich will dir mal 4 Schritte zeigen. Der erste Schritt ist, also jeder Veränderungsprozess beginnt mit Wissen, mit Information. Und wenn du liest oder wenn du mit Menschen dich triffst und Fragen stellst, dann bekommst du eine gewisse Information. Du hast Teil an dem Wissen von anderen. Und wenn du Bibel liest, dann weißt du etwas über Gott und du lernst Gott kennen. Das ist der erste Schritt, ne? Wissen. Aber bleib nicht da stehen, sondern Wissen führt zu einer veränderten Perspektive. Das heißt, wenn ich etwas weiß, dann fange ich an, meine Perspektive über jemanden zu verändern. Dann ergänzt sich das, dann addiert sich was dazu, da kommt immer mehr dazu. Und ich werde immer mehr wissen und ich werde immer mehr, meine Perspektive wird sich immer reicher werden. Wenn ich Bibel lese, dann wird mein Wissen über Gott immer reicher. Meine Perspektive wird immer größer. Meine Sicht auf Gott wird größer. Und dann fängt an, dieses Wissen fängt an, dich zu prägen. Und es prägt Überzeugungen. Das ist das Zweite. Das Erste ist Wissen. Das Zweite ist, aus Wissen entstehen Überzeugungen. Und Überzeugungen sind mehr als eine Meinung, die ich irgendwie bei Facebook teile. Das ist eine Überzeugung, ist... Manche meiner Überzeugungen, würde ich sagen, sind so wertvoll, dass ich bereit bin, dafür zu sterben. Ich weiß nicht, ob du solche Überzeugungen hast. Aber wenn ich in die Kirchengeschichte gucke oder in die Weltgeschichte gucke, dann merke ich, die Welt wurde immer verändert von Menschen, die Überzeugungen hatten, für die sie bereit waren zu sterben. Egal, ob diese Leute positive oder negative Überzeugungen hatten, egal, ob das Luther war oder ob das Hitler war oder ob das Marx war oder ob das Gandhi war, egal. Aber die Welt ist geprägt worden in jede Richtung von Menschen mit festen Überzeugungen, manchmal auch festen falschen Überzeugungen. Aber die Überzeugungen waren so fest, dass sie bereit waren, dafür zu sterben oder dafür viel zu investieren. Und ich glaube, dass wir Menschen brauchen mit festen biblischen Überzeugungen. Das ist so wichtig. Ey, wir eiern so rum. Als Einzelne, als Christen, als Gemeinden, wir eiern rum. Wir wissen nicht, wo sind die Leute, die eine feste Überzeugung haben und die bereit sind, für diese Überzeugung auch was zu riskieren und was einzustecken. Und mal Gegenwind zu erleben, dann jammern wir rum und sagen, oh, jetzt hat er mir was Böses gesagt, weil ich gedacht, na und? Hey, ich habe eine feste Überzeugung, da muss ich auch mal dazu stehen. Und ich glaube, das braucht es wieder. Aber das kommt aus Wissen. Wissen führt zu Überzeugung. Und feste Überzeugung ist das, was dir im Leben Stabilität und Halt gibt. Am Ende sind es meine Überzeugungen. Am Ende sind es meine Überzeugungen, für die ich stehe. Am Ende meines Lebens, für mich ist das so. Am Ende meines Lebens will ich mich selber ins Gesicht gucken und ich will sagen, ich habe meine Überzeugungen festgehalten. Ich habe zu meinen Überzeugungen gestanden und ich habe mein Leben entsprechend meiner Überzeugungen gestaltet. Nicht entsprechend der Überzeugungen von anderen, sondern entsprechend meiner Überzeugungen, die bestmöglichst von Gott geprägt sind. Und hier sind ein paar meiner Überzeugungen. Gott ist gut. Ist eine Überzeugung, die ich habe. Ich bin geliebt. Ist eine Überzeugung, die ich habe. Ich kann Gott bedingungslos vertrauen. Ist eine Überzeugung, die ich habe. Das habe ich gelesen in der Bibel, deswegen weiß ich das. Und jetzt wird es langsam meine Überzeugung. Ich erlebe das, ich merke das, ich erlebe auch das Gegenteil. Ne? Es gibt auch Situationen im Leben, denkst du, nee, Gott ist nicht gut. Nee, dem Gott kann man nicht vertrauen. Und dann kommt meine Überzeugung ins Spiel und ich sage, warte mal, Moment, was steht in der Bibel? Was hat Gott gesagt? Was ist meine eigentliche Überzeugung? Und dann komme ich dahin zurück. Es ist immer mal ein Kampf auch um die Gedanken. Das sind Überzeugungen. Meine momentane Überzeugung, die habe ich mir vor ein paar Tagen aufgeschrieben, weil ich glaube, dass es gerade wichtig ist, für mich die zu leben. Ich muss nichts gewinnen. Ich habe nichts zu verlieren, ich habe nichts zu befürchten und ich muss keinem was beweisen. Ich habe mir diesen Satz überall hingeschrieben, weil ich den gerade so wichtig finde, der hält mich gerade über Wasser. Ich muss nichts gewinnen, ich habe nichts zu verlieren, ich habe nichts zu befürchten und ich muss keinem was beweisen. Das sind meine vier Grundüberzeugungen momentan und ich hoffe, ich halte die durch. Aber für was stehst du? Was sind deine festen Überzeugungen? Was leitet deine Gedanken? Erster Schritt Wissen, zweiter Schritt Überzeugung, dritter Schritt, aus Überzeugung entsteht Charakter. Also Überzeugungen prägen dich, Überzeugungen machen dich zu dem, was du bist, Überzeugungen machen dich geduldig, sie machen dich fröhlich, sie machen dich hoffnungsvoll, sie machen dich treu, sie machen dich liebevoll, sie lassen dich so werden wie Jesus. Deine Überzeugungen, wenn du sie lebst, dann werden sie deinen Charakter, dein Wesen, deine Haltung verändern, dann wirst du immer mehr wie Jesus werden. Das heißt, Wissen führt zu Überzeugung, Überzeugung führt zu Charakter. Und die Frage ist, wer bist du oder wer du bist, das entsteht aus dem, was du über dich denkst. Am Ende ist das ja. So, wer du bist, entsteht aus dem, was du über dich denkst, was du in dich aufnimmst.
Gut. Sehr gut.
Und deshalb ist es so wichtig, dass du um deine Gedanken kämpfst. Und was du letztlich über Gott denkst, das macht dich Gott ähnlicher. Letztlich ist es so, das, was du über Gott denkst, das macht dich Gott ähnlicher. Wenn du von Gott denkst, dass du Gott bedingungslos vertrauen kannst, dann wirst du anfangen, Menschen zu vertrauen. Sonst wirst du immer misstrauisch sein. Wenn du denkst, dass Gott bedingungslos gut ist, dann wirst du irgendwann gut sein. Wenn du denkst, dass Gott immer an deiner Seite ist, dann wirst du an der Seite anderer Menschen stehen. Wenn du glaubst, dass Gott dich in jeder Situation trägt, dann wirst du Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Die Frage ist, was denkst du über Gott? Und es prägt dich. Dein Handeln, also erstmal dein Charakter und dann dein Handeln. Das ist die eine Seite. Die andere Richtung geht genauso gut. Ne? Wenn Lügen deine Gedanken prägen, dann wirst du entsprechend diese Lügen handeln. Wenn du glaubst, dass Gott dich nicht liebt, dann wirst du aufhören, Menschen zu lieben. Wenn du glaubst, dass du niemanden dass du Gott nicht vertrauen kannst, wirst du niemanden vertrauen. Am Ende wirst du verbittert. Das geht in beide Richtungen. Und die Frage ist, was denkst du über Gott? Wie denkst du über Gott? Das bestimmt deinen Charakter. Und unser Gehirn ist so geprägt, unser Gehirn ist super faul. Ne? Unser Gehirn versucht immer so viel wie möglich Energie zu sparen, weil ich glaube, 40% unserer Energie sind nur hier oben drin. Ne? Unser Gehirn versucht Energie zu sparen, Veränderungsprozesse kosten Energie. Unser Gehirn versucht immer, die gleichen Wege zu fahren, weil das ist das Einfachste, immer in den gleichen Bahnen zu fahren. Wenn du einmal eine Lüge über dich gedacht hast, ne? Und ein paar Leute haben die in deiner Kindheit möglicherweise in dein Denken und dann auch in dein Wesen reingehämmert, dann kriegst du das kaum mehr rausgehoben aus diesen Fahrlinien, aus diesen Spuren, dass du daneben lang fährst. Das kostet unglaublich Energie. Das heißt, du musst anfangen, gegen diese Lüge zu kämpfen in deinen Gedanken und zu sagen, nein, das stimmt nicht. Auch wenn mir das immer wieder Leute gesagt haben, wenn ich jahrelang in dieser Spur gefahren bin und wenn mein Gehirn jetzt gerade versucht, Energie zu sparen, es stimmt nicht. Ich investiere jetzt diese Energie und hebe das raus aus dieser Spur in eine andere Spur rein. Und was passiert ist, wenn du ein paar Mal diese Spur gefahren bist, wirst du merken, dass dein Gehirn anfängt zu denken, ach, das ist ja die einfachere Spur. Es ist ja schwieriger, hier drüben zu fahren als hier. Und langsam, langsam, über Jahre, werden Dinge in deinem Leben anders geprägt. Ich glaube daran, dass das geht. Ich glaube, dass Gott Veränderungsprozesse geht, aber die fangen in meinem Denken an, in meinem Gehirn und wie ich über mich selber und über Gott denke. Und der vierte und letzte Schritt ist, das zu tun, was du bist. Und ich hatte es vorhin am Anfang schon gesagt, wenn du es nicht machst, sagt Jesus, du bist ein Dummkopf, nicht ich, sondern Jesus sagt es. Wenn du etwas glaubst, dass es richtig ist und du denkst das, aber du tust es nicht, dann bist du ein Dummkopf. Und als die Pharisäer zu Jesus kommen und ihn fragen, hey, was ist das höchste Gebot, sagt Jesus, du sollst Gott lieben und du sollst den Nächsten lieben. Oder der Pharisäer schlägt das Jesus sogar vor. Jesus fragt ihn und der Pharisäer schlägt es vor und Jesus sagt, alles klar. Wenn du es weißt, ne, dann sagt er, dann tu das und du wirst leben. Mhm. Es reicht nicht, das zu wissen, lieber Pharisäer, du musst es auch machen. Solange du es nicht gemacht hast, bist du im Namen oder in den Worten Gottes Jesu ein Dummkopf. Also es reicht nicht, Wissen über Gott zu haben. Es reicht auch nicht, den Charakter Gottes zu haben, sondern du musst auch den Willen Gottes tun. Und so, das ist Lernen. Lernen bedeutet, ich weiß etwas, es prägt meine Überzeugungen, es führt zu einem veränderten Charakter und dann verändert es mein Tun. Und deswegen sage ich dir, hör nie auf zu lernen. Im Sinne von, hör nie auf, dich zu verändern. Lerne nie aus. Und das vierte und letzte Prinzip ist, hör nie auf zu träumen. Hör nie auf zu träumen. Und der Kampf um deine Gedanken ist immer auch ein Kampf um deine Träume. Es ist ein Kampf um deine Zukunftsperspektive. Es ist ein Kampf um die Frage, wie sehe ich meine eigene Zukunft? Dieser Kampf tobt. Und es gibt immer wieder Sorgen und Situationen, die kommen in mein Leben und die wollen all diese Träume zerstören. Die wollen alles wegziehen, die machen alles negativ, die sagen, das funktioniert sowieso nicht, das schaffst du nicht, das geht nicht, das hat noch niemand und so. Immer wieder kommen diese Gedanken und deswegen ist der Kampf um deine Gedanken immer ein Kampf um deine Träume. Ein Kampf darum, wie deine Zukunft letztlich aussieht. Weil bevor du deine Zukunft lebst, denkst und träumst du deine Zukunft. Weil du sagst, nee, stimmt nicht. Doch, wenn du ein Haus baust, dann ist das Haus in deinen Gedanken lange entstanden, bevor es dann tatsächlich dasteht. Manche können das schwer vorstellen. Für manche reicht es, das Haus in Gedanken zu haben, das ist schon gut. Aber bevor, ja, wie ist es bei euch? Bevor eine Küche in der Wohnung steht, steht sie in den Gedanken von jemandem. Und dann gibt es jemanden, der hat die Fähigkeit, das so zu erfragen, dass er das in den Computer reinhaut, dass da eine Zeichnung entsteht. Und wenn man diese Zeichnung dann 3D macht und ein bisschen dreht, dann kann man sogar durch die Küche durchgehen und die sich angucken. Oder durch das ganze Haus. Aber alles entsteht bei jemandem in der Vorstellung. Alles ist zuerst eine Vorstellung. Ein Lied entsteht nicht, weil jemand irgendwelche Noten auf dem Papier kriegselt, sondern weil jemand eine Melodie im Kopf hat, bevor er sie aufschreibt. Und ich finde es gerade faszinierend, weil der Lias anfängt, sowas zu machen. Der fängt an einfach, der sagt, ich habe so viele Melodien in meinem Kopf, ich muss die mal aufschreiben. Ne? Ich denke, wie kann man Melodien im Kopf haben? Und wie kriegt man die auf dem Papier? Aber es gibt Leute, die können das scheinbar. Jeder Erfolg beim Sport entsteht in Gedanken. Ja, ist jemand, der träumt davon, irgendwann bin ich die Nummer 1. Und dann gibt er alles, um das zu sein. Jede Gemeinde entsteht in Gedanken. Lange bevor diese Gemeinde realistisch existiert, existiert sie in einer Vision von jemandem, dem Gott die Vision gibt und den Gedanken, es tun zu müssen. Das heißt, alles entsteht in Träumen und in Gedanken. Und deswegen ist mein Wunsch an dich, wenn wir darüber reden, wie kannst du deine Gedanken leiten und lenken, hör nie auf zu träumen und fang an, mit Gott zu träumen. Und wenn du sagst, was jetzt, ist gerade eine schlechte Zeit. Doch, jetzt ist die beste Zeit dafür. Wann denn sonst? Ne? Wann wirst du anfangen mit Träumen, wenn nicht jetzt? Und ich glaube, unsere Rolle als Christen in dieser Situation jetzt ist es, Hoffnung und Zukunft zu geben. Hoffnung und Zukunft. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid jederzeit bereit, Auskunft zu geben, wenn über die Hoffnung, die in euch ist, wenn ihr gefragt werdet. Ich werde nicht gefragt, Gott. Warum werde ich nicht gefragt? Ja, weil vielleicht keine Hoffnung in dir ist. Oder weil niemand sieht, dass da eine Hoffnung in dir ist. Wenn du eine Hoffnung in dir hättest und wenn diese Hoffnung so anders wäre als die Hoffnung der allermeisten Leute in dieser Welt, dann würden Leute wahrscheinlich nachfragen, würden sagen, warum siehst du Dinge so anders als wir, als ich? Also welche Hoffnung ist in mir? Welche Zuversicht? Welche Vision? Welche Zukunft? Und wir haben eine Hoffnung, die liegt sogar außerhalb dieser Welt. Ich habe es vorhin schon gesagt, am Ende steht nicht Putin oder der ukrainische Präsident, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, sondern am Ende steht Jesus. Und in der Bibel steht, ein Volk stirbt, wenn es keine Vision hat. Und dann hat es keine Zukunft und dann hat es keine Hoffnung. Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, sich mal auf diese Hoffnung, die wir haben, zu fokussieren. Ich glaube, in dieser ganzen Situation mit Krise und mit den Gedanken, wo ich Negatives denke, steckt ja eine ganz tiefe Sehnsucht drin. Und ich frage, und für mich ist das der größte Gottesbeweis übrigens. Der größte Gottesbeweis ist, dass in mir eine Sehnsucht drin liegt nach Gutem, in jedem von uns. Wir sehnen uns normalerweise nicht nach dem Bösen, nach dem Schlechten, nach dem Destruktiven. Wir sehnen uns nach dem Guten, wir sehnen uns nach dem Heilen, Wir sehnen uns nach der Perfektion. Wir sehnen uns nach dem Idealismus. Wir sehnen uns danach. Und ich glaube, dass Gott in uns eine Sehnsucht reingetan hat, die aus der Ewigkeit kommt in diese Welt und die natürlich immer wieder enttäuscht wird in dieser Welt einerseits. Die aber andererseits eine Hoffnung ist, die wir auch anderen Menschen geben können. Und zwar nicht erst irgendwann in einer anderen Welt, sondern wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sagt Jesus uns ja, dass wir beten sollen. Wir sollen beten, dein Reich komme. Das heißt, das Reich Gottes, die Sehnsucht liegt nicht erst in der Zukunft, sondern wir ziehen quasi das Reich Gottes schon in diese Welt rein. Wir ziehen das Reich Gottes hier in diesen Ort oder wir ziehen es nach Geithain, wo immer wir leben. Wir ziehen Reich Gottes dahin. Und wenn Reich Gottes da ist, weil es mit Jesus schon angefangen hat, dann müsste es ja auch eine Hoffnung und eine Zukunft schon da sein. Die müsste in uns sein. Und die Frage ist, wo ist die? Wo sind unsere Träume? Wo ist unsere Hoffnung? Wo leben wir das jetzt schon, was wir später in Vollendung leben wollen? Und ich glaube, was wirklich einen Unterschied macht in dieser Welt, ist, wenn wir eine Hoffnung haben, wenn wir eine andere Perspektive haben auf Corona und nicht mitdiskutieren, ist das jetzt so oder 3G oder 5 oder 2 oder plus, sondern wenn wir sagen, hey, ich habe eine Hoffnung, ich nehme das ernst, ne? Aber ich habe eine Hoffnung, die liegt außerhalb von einer Impfung und außerhalb von einem Leben ohne Corona. Egal, die lag auch vorher schon, bevor es Corona gab, außerhalb dessen. Von daher, was ist die wirkliche Hoffnung? Und ich will dir eine Frage stellen, was ist dein Traum in 5 und in 10 Jahren? Wenn du nochmal Zeit hast, dann schreib dir das, oder nimm dir mal die Zeit mit Gott, ne, und frag ihn Gott, was denkst du über mich in 5 und in 10 Jahren? Aber schreib dir das doch mal auf. Was ist dein Traum in 5 oder 10 Jahren? Was soll sich ändern? Was möchtest du in 5 Jahren nicht mehr sein? Wie möchtest du nicht mehr sein? Wie möchtest du in 5 Jahren sein? Persönlich, als Familie, als Ehemann oder als Ehefrau, als Vater, als Mutter. Was ist dein Traum? Wie möchtest du in 5 oder 10 Jahren sein? Und dann wäre es auch spannend, das mal als Kirche zu machen, als Gemeinde, euch hinzusetzen und sagen, wie wollen wir denn in 5 oder 10 Jahren sein als Gemeinde? Wenn in 5 Jahren jemand zu uns kommt oder zu euch als Gemeinde, und er trifft euch, wie auch immer, vielleicht immer noch in einem Haus, vielleicht wieder im Bürgerhaus, keine Ahnung, oder in einer Riesenhalle irgendwo, was soll er da begegnen? Wem soll er da begegnen? Wie soll er der Gott begegnen? Das sind ja spannende Fragen. Was ist euer Traum als Kirche? Und dann, wenn du das hast, ne, das reicht nicht. Dann musst du eine Linie ziehen in die Gegenwart und musst sagen, was muss ich heute ändern, dass ich in 5 Jahren da bin? Das reicht nicht zu träumen. Du musst konkret etwas tun dafür, dass diese Träume Realität werden. Also was musst du heute anfangen zu verändern, dass du in 5 Jahren so bist, wie du dir das wünschst? Und was müsst ihr als Kirche ändern heute, dass ihr in 5 Jahren da seid, wo ihr gerne sein wollt? Und ich glaube, wir brauchen diese Visionäre, dieses Denken. Wir brauchen das in der Politik, wir brauchen es in der Wirtschaft. Ich trenne das nicht. Ich glaube, das Reich Gottes da drin ist. Wir brauchen es in der Wissenschaft, wir brauchen es in der Gesellschaft, wir brauchen es in der Kirche. Und wir brauchen eine Welt, in der Menschen Reich Gottes denken reinbringt in diese Welt. Mitten in Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit. Das sind die 4 Dinge. Ich hoffe, ihr habt sie. Achso, ein Satz am Ende, weil ich nicht so weise bin wie Rick Warren. Aber Rick Warren hat gesagt, wir tun das Unmögliche nur dann, wenn wir das Unsichtbare sehen. Wir tun das Unmögliche nur dann, wenn wir das Unsichtbare sehen. Wenn du heute sagst, das ist unmöglich, dass ich mich verändere, das ist unmöglich, das, Punkt, Punkt, Punkt. Dann fang doch mal an, das zu sehen, was du für unmöglich hältst. Und wenn du siehst, dann überleg mal, welche Schritte es gibt, um da hinzukommen. Und dann gibt es Schritte, wo das wirklich realistisch ist. Aber hör nie auf zu träumen. Das ist die Sache. Weißt du, Gott kann deine Träume und deine Visionen nicht erfüllen, wenn du keine hast. Irgendwie logisch, oder? Gott kann deine Träume und Visionen nicht erfüllen, wenn du keine hast. Also fang an zu träumen. Und das sind die 4 Dinge, wo ich glaube, dass wir unsere Gedanken kontrollieren können. Oder unsere Gedanken führen können, mindestens. Glaub nicht alles, was du denkst. Das ist das Erste. Halte deine Gedanken rein, ist das Zweite. Lerne nie aus, ist das Dritte. Und das Vierte ist, hör nicht auf zu träumen. Und ich möchte am Ende einen Bibelvers lesen aus dem Römerbrief, weil ich habe euch gesagt, es gibt ganz viele Verse über Gedanken. Und das ist der nächste. Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2, die stelle ich mal ans Ende von dieser Predigt. Da schreibt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Also was er damit meint ist, ich habe 11 Kapitel geschrieben und ich bin förmlich durchgedreht und ausgerastet. in diesen Kapiteln, während ich es geschrieben habe, wie krass Gott ist. In diesen, also in den 11 Kapiteln vorher, bevor Paulus das schreibt, hat er quasi einen, ich weiß nicht, ob es in der ganzen Geschichte was Bedeutenderes gibt, wie Menschen Gott beschrieben haben, als dieser 11 Kapitel Römerbrief. Mit einer überschwänglichen Freude und einem förmlichen ich weiß nicht, man kann das gar nicht beschreiben, wie Paulus da über sich, also der findet keine Worte mehr dafür. Der versucht, Liebe zu beschreiben und er kriegt es nicht hin. Er kriegt es einfach nicht hin, Liebe zu beschreiben. Und am Ende sagt er, ich habe euch versucht, das Beste zu geben, euch zu beschreiben, wie Gott ist. Und er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen oder Gottes Liebe ist. Und jetzt seid ihr dran, eine Antwort zu geben. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darstellt, an dem Gott Freude oder Luther würde sagen Wohlgefallen hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und dann sagt er, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Das heißt, wenn ich 11 Kapitel voll schreibe von der Liebe Gottes, und auf der anderen Seite seid ihr täglich konfrontiert mit dieser Welt. Da müsst ihr euch jetzt fragen, wohin richtet ihr eure Gedanken? Auf die Liebe Gottes und das Erbarmen oder auf diese Welt? Und Paulus sagt, hey, wenn das so krass ist, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dann musst du dein Denken auf diese Dinge richten. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Christsein zu leben bedeutet, anders zu denken. Damit ihr verändert werdet, da ist das, wer anders denkt, wird verändert und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das heißt, der Kampf um deine Gedanken, der tobt. Und am Kreuz hat Jesus den Kampf um deine Gedanken gewonnen, indem er die Sünde besiegt hat. Die Sünde hat keine Macht mehr über deine Gedanken und trotzdem möchte sie immer wieder Macht haben. Jesus hat diesen Kampf gewonnen und jetzt möchte Jesus anfangen, dein Denken zu verändern, deine Gedanken gefangen zu nehmen. Und er tut das mit den Waffen, von denen Paulus redet. Und das ist das Gebet, das ist das feste Vertrauen auf Gott und das ist die Bibel. Das sind die Waffen, mit denen wir unser Denken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Und Jesus, wir finden alle keine Worte dafür, was du am Kreuz für uns getan hast. Du hast uns so sehr geliebt. Wir haben das nicht verdient. Vielleicht hättest du sowas getan für Leute, die das verdient haben. Aber deine Liebe ist so groß, dass du es für Leute getan hast, die es nicht verdient haben, nämlich für mich und für uns. Und das verstehen wir nicht bis zum Ende unseres Lebens. Aber Jesus, du willst auch nicht, dass wir es verstehen alleine, sondern du willst, dass es unser Leben verändert. Und dafür bete ich. Bete heute dafür, dass deine Liebe unsere Gedanken verändert. Dass wir anfangen, neu zu denken und dass das unser ganzes Leben verändert und dass das sichtbar wird als ein Zeugnis für Menschen um uns herum, dass wir anders denken, dass wir anders leben, weil wir anders glauben. Jesus, ich bete dafür, dass du Lügen aus unseren Gedanken rausnimmst, die uns immer wieder einschränken, die uns behindern, die uns gefangen nehmen. Bete dafür, dass du deine Wahrheit reinsprichst in unser Leben und dass wir Menschen haben, die den Mut haben und die Bereitschaft, diese Wahrheit in unser Leben zu sprechen. Bete dafür, dass du uns befreist von Einschränkungen, von Festungen, die uns gefangen halten. Und du willst diese Festungen zerstören, du willst diese Gedankengebäude einreißen und du willst uns eine Freiheit geben, die auch in unseren Gedanken eine Freiheit ist. Und ich bete dafür, dass du das tust. Und Jesus, mit diesem neuen Mindset, mit diesen neuen Gedanken, können wir anders mit dieser Situation umgehen. Mit Corona, mit Ukraine, mit persönlichen Krisen. Jesus, wir beten dafür, dass du uns vorbereitest auch auf das, was in unserem Leben passieren wird, indem du jetzt schon anfängst, unser Denken zu formen und zu prägen und zu verändern. Amen.
Amen.